Und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Herr, gehe nicht ins Gericht mit deinem Knecht, so haben wir es gehört. Ja, liebe Gemeinde, wenn Gott der Allmächtige mit uns ins Gericht ginge, was würde dann eigentlich passieren? Was glauben Sie? Würde Gott uns niedermachen, weil Gott ein gerechter Richter ist? Und das meint offenbar in diesem Text ein strenger Richter? Tatsächlich, der Text der Kantate antwortet, so wirkt es zunächst wie in einer seelischen Bilanz. Eigentlich ist es eine Art Buchhaltung. Das Gericht Gottes wirkt dann, als würde man auf der einen Seite das Haben haben, also Haben und Soll würden einander gegenüberstehen. Und je nachdem, wie es ausgeglichen ist oder nicht ausgeglichen ist, folgt Lob oder Strafe. Also auf der einen Seite das Gute, das man uns verzeichnet, und das andere, das Schlechte, ja, das verbucht wurde. Und dann muss die Differenz natürlich irgendwie hinkommen. Und da wir das in der Regel selbst nicht schaffen, muss es irgendjemand geben, der den Schuldschein quasi ausgleichen soll. Naja, und wer wird das in diesem Hause wohl sein? Die Theologie der Kantate sieht darin natürlich Jesus Christus, der mit seinem Blut, der quasi durch das Kreuz alle Schmerzen auf sich genommen hat und damit den Schuldschein ausgestellt und ans Kreuz heftet, so dass wir frei sind und, wie wir es gehört haben, in die ewige Hütte wandern. Liebe Gemeinde, die Bilder der Schuld und der Buchhaltung und des Ausgleichs der Schuld nach der Entscheidung eines Richters seien naiv. Sie vermitteln ein Lebensbild früherer Jahrhunderte. Gott als strenger Richter und die Sühne für unsere Schuld übernimmt Christus, damit wir frei werden. Eine antiquierte Theologie? Vielleicht. Doch das dahinterliegende Bedürfnis, nämlich nach ausgleichender Gerechtigkeit, nach einem angemessenen Verhältnis von Leistung und Lohn, ist aktueller denn je. Da machen wir uns nichts vor. Wie sehr allein schon unsere Alltagssprache von den Bildern einer Buchhaltung, einer Bilanz bestimmt ist. Formulierungen, die kennen Sie alle. Formulierungen wie, was kommt unterm Strich dabei heraus? Oder, was habe ich davon? Was bringt es mir? Oder, ich bin dir noch etwas schuldig. Es sind Sätze, die selbstverständlich formuliert werden. Es sind quasi Metaphern, die dem Bild der Buchhaltung entliehen sind. Und häufig dringen sie ins Denken und in ein Lebensbild ein. Wenn ich mit Interessenten für das Ehrenamt zu tun habe, dann begründen etwa 90% ihre Motivation damit, ich möchte etwas zurückgeben. Auch eine buchhalterische Sichtweise. Und es scheint ein inneres Bedürfnis zu sein, etwas zurückzugeben, was ich bekommen habe. Es geht um mehr als eine schnöde Rechnung in dieser Sprache, sondern es geht um das innere Bedürfnis nach Ausgleich. Das Leben unter der Überschrift von Haben und Soll möge ausgeglichen sein. Leistung und Gewinn einer ausgeglichenen seelischen Bilanz. Und wehe. Und wehe, jemand von uns schaut einmal kritisch darauf. Ehrlich. Und das tun die meisten verantwortungsvollen Menschen, wenn sie auf sich selber sehen. Wer seine hohe Ethik hat und dann sich selbst ansieht, wer kann dann noch bestehen? Denn je höher die ethische Ausrichtung ist, desto härter fällt in der Regel das Gericht aus. Gut, der Richter in unseren Tagen wird vermutlich weniger bei Gott, dem Allmächtigen, erwartet, sondern im eigenen Gewissen. Sich selbst niedermachen, das können die meisten von uns schon ganz allein, da brauchen sie niemanden anderen. Auch das Gleichnis, das wir gehört haben, von den Arbeitern am Weinberg, spricht genau dieses Thema an. Es triggert geradezu ein Lebensbild an und den Ärger. Wenn man sich das nochmal vor Augen hält, die einen arbeiten 12 Stunden in der Mittagshitze, durchgehend, die anderen abends in der Kühle 1 Stunde und alle bekommen sie den gleichen Lohn. Das ist doch unerhört. Es erinnert ein bisschen an unsere Debatte zur Grundrente. Die Grundrente, nach 35 Jahren soll die Grundrente aufgestockt werden. Aber was ist mit 34 Jahren? Was ist mit 33 Jahren? Gottes Willen, womöglich schon nach 30 Jahren. Sie merken vielleicht, wie absurd das Ganze wird, wenn es nicht um Gerechtigkeit ginge, wenn es nicht um das Gericht ginge. Herr, führe dein Knecht nicht ins Gericht. Das ist das Thema. Die buchstäbliche, die buchhalterische Haltung ist mehr als nur eine Oberflächlichkeit. Sie hat existenzielle Bedeutung. Wo stehe ich in der Bilanz meines Lebens? Wo kann ich mich verorten zwischen Gut und Böse, zwischen stark und schwach, zwischen krank oder gesund? Wo? Die Frage Gottes an Adam: Mensch, wo bist du? Wer den eigenen inneren Ort zu verlieren droht, dem droht Gefahr. Das macht Angst. Mehr noch, dieser Ort zeigt womöglich auch den eigenen Wert. Mein Wert, den ich an der Bilanz ablese. Wenn ich so und so lange meine Beiträge bezahlt habe, dann ist es eine Frage des Wertes und der Würde, so scheint es. Eine andere Rente zu kriegen, als wer es nicht getan hat. Der Wert, der grundlegend für das Leben ist, der Stolz. Und so ist es doch nachvollziehbar, dass Menschen dafür arbeiten und wirken, ihre Leistung, ihre Kraft und damit ihren Wert unter Beweis stellen. Zu zeigen, dass sie gut sind, auf jeden Fall so gut wie der andere. Nein, nicht nur so gut. Was gut ist, zeigt den Vergleich. Es sei denn, es geht um die Sache selbst. Aber was gut ist, zeigt eigentlich den Vergleich. Und wenn der andere nun ein bisschen schlechter ist, bin ich gerettet. Und da findet man ja immer irgendjemanden. Je nach Persönlichkeit oder Bedürftigkeit ist die Leistungsfähigkeit und scheint der Vergleich relevant zu sein. Ob diese Leistungsfähigkeit an gesellschaftlichen Normen gebunden ist oder kultischen Gesetzen oder religiösen Normen, spielt in diesem Fall eigentlich gar keine Rolle, weil es um ein Lebensprinzip geht. Und dieses Lebensprinzip bedenkt der Prediger Salomo. Das ist nämlich unser eigentlicher Predigttext. Der Prediger Salomo sagt, das ist schon fast charmant: Dies alles habe ich gesehen in den Tagen meines eitlen Lebens. Da ist ein Gerechter, der geht zugrunde in seiner Gerechtigkeit, und da ist ein Gottloser, der lebt lange in seiner Bosheit. Sei nicht allzu gerecht und allzu weise, damit du nicht zugrunde gehst. Und sei nicht allzu gottlos und sei kein Tor, damit du nicht stirbst vor deiner Zeit. Es ist gut, wenn du dich an das eine hältst und auch jenes nicht außer Hand lässt. Denn wer Gott fürchtet, der entgeht dem allen. An der eigenen Gerechtigkeit, an dem eigenen Leistungsprinzip zugrunde gehen, dazu brauche ich nichts zu sagen. Das wird in diesem Raum jede und jeder fühlen. Als ginge es, das Leben unter Beweis zu stellen. Oder auf der anderen Seite, sich um nichts zu scheren, zu verwahrlosen, nur nach dem Lustprinzip zu leben und jede Verantwortung zu entsagen. Was beide Pole miteinander verbindet, ist, dass sie das Leben am eigenen Verhalten messen. Sie lesen es ab am Verhalten. Ein Leben, das bestimmt ist von dem, was ich ablesen oder fühlen kann. Der Prediger stattdessen hinterfragt genau diese Lebenshaltung, die ablesen will. Eine Lebenshaltung zwischen Druck, sich behaupten zu müssen, und Gleichgültigkeit auf der anderen Seite, die sich selbst entwertet. Suche den Weg dazwischen, sagt er. In der Mitte, zwischen diesen Polen, suche das Mittelmaß. Ja, das Mittelmaß braucht keinen Kampf. Mehr noch, sieh von dir ab. Lass deinen Blick ab durch die Mitte direkt auf Gott gerichtet sein, denn der Weg ist die Gottesfurcht. Den Blick abwenden von dem, was ich tue oder nicht tue, zu dem, was mein Sein ausmacht. Was blickst du so scheel, haben wir gehört im Evangelium. Was blickst du so scheel nach rechts und nach links, misstrauisch oder verärgert? Sieh auf die Gnade Gottes, höre ich. Oder sollte ich lieber sagen, versöhne dich mit der Gnade Gottes. Ertrage die Gnade Gottes. Das ist genügt, dass die Gnade des Lebens dein Leben eigentlich ausmacht. Der Text der Kantate sagt, die Bilanz und die Buchhaltung sind schon ausgeglichen. Du brauchst nichts mehr zu tun. Christus oder Gott, so sehr hat er die Welt geliebt, hat diese Bilanz selbst ausgeglichen. Das Leben selbst hat sie schon ausgeglichen. Du musst es nicht mehr tun. Der Schuldschein ist bezahlt. Also sei frei. Es ist geschehen. Erlaube es der Gnade zu wirken. Was sie auszeichnet? Sie entstammt einem anderen Lebensprinzip, einem anderen Lebensbild und einem anderen Menschenbild. Es ist eines, das die Liebe zur Grundlage hat. Tatsächlich, wir wissen doch alle, eigentlich wissen wir doch alle, wo wir lieben, also wirklich lieben, fragen wir nicht nach Wert und Leistung. Wo wir wirklich lieben, geht es nicht um Stärke und Schwäche. Wo es um die Liebe geht, geht es nicht um Lebensbilanz, sondern nur noch um dich. Der Wert und die Würde sind durch sie, durch die Liebe bestimmt. Die Liebe ermöglicht dir womöglich eine Rente und fragt nicht nach Lebensleistung. Sie liebt. Sie ist es, die dem Leben Sinn gibt und Wert. Sie ist keine rechnerische Formel. Sie geschieht. Übrigens im Ehrenamt, das ist das Interessante, die Ehrenamtlichen, die etwas zurückgeben wollten, entdecken meistens dass sie etwas gewinnen. Nein, sie bekommen nichts, sondern sie erleben etwas und sie erfahren etwas. Kontakt, Sinnerfüllung, Dankbarkeit, Vertrauen, Achtung, Leben. Leben unter der Gnade Gottes. Leben aus der Liebe Gottes. Möge den Blick weiten. Weiten so, dass mein Herz großzügig wird, Mitgefühl und Gemeinschaft entsteht. Diese Liebe wärmt das Herz und lässt es strahlen. Oder wie Paulus sagt, sie weint mit den Weinenden und sie lacht mit den Lachenden. Die Gnade und die Liebe ist kein urteilendes Gericht, sondern sie möge uns richten zum Leben hin. Nein, man kann sie nicht ablesen, die Liebe. Man kann sie auch nicht erkennen. Man kann sie nur erfahren. Man kann sie auch nicht halten. Man kann ihr nur Glauben schenken. Und wenn ich jetzt noch einmal frage, oder wenn ich anders frage, Herr, gehe mit mir ins Gericht, tu es bitte. Schau mich an, in und aus deiner Liebe. Was geschieht dann wohl? Was geschieht wohl, wenn sie vor der Liebe stehen und angesehen werden und sie glauben es auch? Ich vermute, wir wären so erschüttert wie vor einem strengen Richter, weil sie uns aus den Angeln hebt, ohne Leistung gemein zu sein. Aber ganz sicher wird der Knecht schön werden. Amen.